Moin und herzlich willkommen zum IT-ist-alles-Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe vom Update. We are back. Letzte Woche gab es schon die erste Folge mit Julius und Marcel wieder, die euch in dem Podcast-Feed gespielt worden ist und heute auch die erste Update-Folge. Und mein Gast ist jemand, den kennt ihr, den habt ihr letzte Woche auch schon gehört. Marcel Sievers ist mal wieder dabei. Moin Marcel.
Ja, hallo Ulf. Ja, danke, dass ich auch mit Update mal wieder dabei sein darf.
Du bist ja eigentlich hier schon, ja, du bist eigentlich der erste Stammgast. Ist, glaube ich, jetzt dein dritter Auftritt, oder? Habe ich richtig mitgezählt? Drittes Mal oder sogar schon viertes Mal?
Ich glaube, es ist das dritte Mal. Also kriege ich dann auch bald wieder ein T-Shirt von PCO, so wie das auch unsere Podcast-Stammgäste bekommen haben zum erfolgreichen Hattrick.
Ich überlege mir was, weil ein T-Shirt hast du ja schon. Also können wir natürlich organisieren, aber vielleicht können wir dich nochmal mit was anderem überraschen, was du noch nicht hast.
Auch gut, ich bin gespannt.
Gut, wir wollen sprechen über was ganz Aktuelles, und zwar gab es jetzt Ende Januar, also brandaktuell, sehr erfolgreichen Schlag gegen Cyberkriminelle. Und zwar sind zwei Internetseiten oder zwei Internetforen abgeschaltet worden, die ganz intensiv für verschiedenste Aktivitäten in der Cyberkriminalität genutzt worden sind. Und auf diesen beiden Foren waren summiert 10 Millionen User registriert, laut Bundeskriminalamt. 8 Menschen wurden festgenommen und da haben, glaube ich, Strafverfolgungsbehörden mehrerer Länder zusammengearbeitet und die laut eigener Aussage weltweit größten Cybercrime-Foren, die es gibt, abgeschaltet. Crazy erstmal, wenn man so diese Rahmenparameter sich durchliest. Kannst du uns sagen, was genau da passiert und was konnte das BKA da genau mit den anderen Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmen und sicherstellen?
Also es ist wirklich wieder so eine Geschichte voller Superlativen. Und wenn man dann mal genau reinschaut, auch in den Bericht, ich meine, das BKA war jetzt hier führend und dann unter der Beteiligung von Europol und wie immer auch ganz vielen anderen Strafverfolgungsbehörden über die ganze Welt verteilt. Das FBI war dabei, aber auch viele andere Länder. Es ist hier jetzt einfach auch wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss, interessant, dass das so lange dauert, weil diese beiden Plattformen, Nult.to und Cracked.io, die da ja jetzt betroffen sind, das sind halt Clear-Web-Webseiten, ja, die kannst du halt einfach in deinen Browser eingeben, dafür muss keiner von uns in den Tor-Browser abbiegen und ins Darknet gehen, sondern das sind ganz normal erreichbare Webseiten. Und das Interessanteste ist, man kann sich jetzt zum Beispiel in so einer Wayback-Machine online auch mal angucken, seit wie vielen Jahren es die gibt. Das sagt das BKA ja auch selber, schon seit vielen Jahren aktiv, diese Plattform. Und die haben sich stetig entwickelt und die haben sogar auch Cybersecurity-Maßnahmen nachgezogen. Ich habe jetzt gesehen, bei Nult.to haben sie irgendwann Cloudflare davor geschaltet, sodass dann sozusagen geprüft wird, ob auch wirklich Mensch oder Maschine auf diese Webseite zugreift. Also die haben im Hintergrund auch was für Cybersecurity-Maßnahmen gemacht, möglichst geschützt sind. Ja, und 10 Millionen Benutzer auf zwei Plattformen, die sich ja sehr, sehr, sehr ähneln und dann mit solchen Inhalten im Clear Web, das ist schon ein sehr, sehr großer Schlag, definitiv.
Krass, ja, also gebe ich dir recht, es sind wirklich viele Superlative, die da zusammenkommen. Also du kanntest die Plattform also schon so ein bisschen, war dir irgendwie ein Begriff, höre ich raus oder ist das nicht so? Oder also ich nehme jetzt mal an, dass du da jetzt keine Aktivitäten selber vorgenommen hast oder registrierter Nutzer warst, aber vielleicht mal in irgendeiner Weise im Gespräch mit Partnern oder wie auch immer davon gehört hast.
Also ich habe schon mal davon gehört, ich selber habe die Seiten in der Tat nicht besucht bis jetzt nach der Pressemitteilung und dann auch nochmal über die Wayback-Maschinen, weil klar, die Server sind beschlagnahmt, die Domain-Einträge verweisen jetzt auf eine Landingpage, die man sonst so kennt, wenn eben Server beschlagnahmt werden, und der Aufbau dieser Seiten ist halt sehr klassisch, ne? Das ist so ein Forum, das gibt's ja für alles, ne? Jedes Thema kannst du im Internet mittlerweile ein Forum zu finden, ob das die Campingfreunde sind oder ob man sich über Online-Games austauscht. Und genauso hier ist es auch ein Forenaufbau, der auch über ganz viele Themen, auch abseits von Cybercrime, informiert. Also ich kann da genauso über Games sprechen, wie über meinen Alltag auf der Arbeit oder was auch immer die Leute dort zu tun, hin zu sehr, sehr spezialisierten Einträgen und Beiträgen, die dann eben in diesen Bereich Cybercrime abbiegen. Und klar, wenn man das so sieht und wenn man da auf der Startseite ist, dann wird man mit den Bitcoin-Kursen begrüßt und wie viel ist gerade Monero wert, also alles Richtung Privacy, auch hier in Bezahlweise. Es ist Werbung geschaltet für Bulletproof Hosting, also das ist alles, wo man sagen würde, okay, die Leute, die wollen auf jeden Fall nicht erkannt werden, die haben da auch Leute auf ihrer Seite, die das genauso auch wollen und daher ist es quasi von vornherein auch auf das Thema ausgelegt.
Ja, okay, krass. 10 Millionen Nutzende, das ist ja wirklich eine astronomische Anzahl an Nutzenden. Ich nehme an, dass quasi die illegalen Aktivitäten, die dann über diese Plattform organisiert oder abgewickelt worden sind, relativ umfangreich sind. Aber kannst du uns so ein bisschen mal mitnehmen, was sind so die hauptsächlichen illegalen Aktivitäten, die da stattgefunden haben? Wofür wurde diese Plattform genutzt? Warum waren die Menschen da registriert?
Also ganz zu Anfang vor vielen Jahren, da war Cracking-Software dort sehr berühmt, also so Netflix-Code-Generatoren. Das ist so die Zeit, wo ich sagen würde, okay, wenn ich mir sowas durchlese und ich habe da Interesse dran als Gegenüber, ich bin vielleicht noch ein bisschen Laie im Internet und stoße jetzt auf so einen Eintrag, dann könnte das halt sein, dass das gar nicht wirklich ein Cracking-Generator ist, sondern dass es selbstständig Schadsoftware ist, die man sozusagen dem Käufer unterjubeln möchte. Das ist so der frühe Beginn, wo man über Foren angefangen hat, über so, ja, doch zwielichtige Angebote, selbst Opfer zu infizieren. Aber das hat sich immer mehr gewandelt. Du kannst E-Mail-Listen kaufen mit Millionen von Einträgen, von E-Mail-Adressen. Du kannst Datensätze kaufen, Sozialversicherungsnummern, Passwortlisten, was ist noch, Kreditkartennummern kannst du kaufen, aber auch Software. Also es wurde auch angeboten, wirklich Verschlüsselungssoftware. Du kannst DDoS-Angriffe kaufen, das heißt, den Verursachen von Traffic auf einer Seite. Wir erinnern uns vielleicht alle zurück an PlayStation Network und ich glaube, es war so rund um Weihnachten vor ein paar Jahren, als Jugendliche für wenige 100 US-Dollar das ganze Netzwerk lahmgelegt haben, indem sie einen gezielten DDoS-Angriff eingekauft haben. Genau sowas wird auf diesen Plattformen gehandelt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Leistung dahinter ist, aber es könnte sein, dass auch dieser Angriff auf einer dieser Seiten vielleicht verhandelt wurde.
Verrückt. Ja, krass. Also sehr umfangreiche illegale Aktivitäten. Und wenn man jetzt gar nicht so drinsteckt in diesen Themen, was bei mir der Fall ist, dann ist es ja, also es klingt verrückt, was man da alles für Geld oder für, wahrscheinlich wird hauptsächlich in Kryptowährungen bezahlt, nehme ich an, erwerben kann, oder? Also wenn ich da jetzt was in den Warenkorb schiebe, wie läuft der Checkout-Prozess? Zahle ich mit meinem Krypto-Wallet oder wie läuft das in der Regel?
Also zum Ersten müssen wir ja unterscheiden, die jetzt auch festgenommenen Verdächtigen, das waren ja die Plattformbetreiber. Und die Plattformbetreiber haben auf ihrer Webseite, ja, ich sag mal so Premium-Modelle angeboten, ja, dass du so Super-User bist, dass du überhaupt posten kannst, dann hast du quasi einen monatlichen Beitrag bezahlt, den hast du wahrscheinlich in Kryptowährung bezahlt, das kann ich jetzt so nicht mehr einsehen, aber ich gehe nicht davon aus, dass die dafür Bankverbindungen genutzt haben. Die haben dann, darüber konntest du dir deinen Status einkaufen und dann konntest du auf dieser Plattform was anbieten. Du konntest dann Thread öffnen, sagen, okay, ich biete, keine Ahnung, 25.000 E-Mail-Daten. Und dann haben sich Leute dann gemeldet und haben gesagt, okay, oh ja, ich habe Interesse, das zu kaufen. Manchmal gab es schon einen Preis, manchmal wurde verhandelt. Aber die Transaktion an sich wurde dann zwischen den Leuten im privaten Chat beziehungsweise auf anderen Plattformen, Messenger-Diensten etc. weitergeführt. Das ist so ein bisschen, also eigentlich wie so ein großer Marktplatz, wo man Käufer und Verkäufer zusammenbringt, die Plattform an der Stelle auch keine Daten selber hostet und da nur die Vermittlung der Kriminellen stattfindet und eben über dieses Premium-Modell Einnahmen generiert wurden, über Werbung wurde Einnahmen generiert und der Service sozusagen wie so eine Vermittlung dann eben angeboten wird.
Ja, krass. Also, dass man Dinge eher in Richtung Serviceverträge lenkt und Produkte zu Abo-Modellen umgebaut werden, wie es ja auch bei ganz vielen anderen Dingen der Fall ist, hat also auch in der Welt der Cyberkriminalität Einzug gehalten, damit man da seine laufenden Kosten safe gedeckt hat und ein bisschen besseren Forecast machen kann.
Ich meine, sie mussten ja auch Cybersecurity-Maßnahmen einführen, sie haben Hosting-Kosten, Server etc., von daher finanziert sich das Ganze ja nicht umsonst und würden die jetzt als Mittelsmann dazwischen stecken und bei allen Transaktionen Geld mit abziehen, dann ist es sehr, sehr auffällig ab einer gewissen Zeit und deswegen hängen die dann dazwischen. Jetzt ist da vielleicht jemand, der dann unzufrieden ist und dann geht die ganze Blase hoch und genau deswegen hat man sich wahrscheinlich eher ein bisschen in den Hintergrund gestellt und weil man sich natürlich auch schützen wollte und gesagt hat, ja, aber wir haben ja nichts Illegales gemacht. Wir haben nur die Webseite betrieben. Wir können ja nicht ahnen, was da mit den Leuten und Daten passiert. Ich meine, das ist ein Märchen, ja. Also wir wissen ja alle, hätten die sich die Webseite nur auf der Startseite angeguckt, wissen sie ja, was angeboten wird. Aber das wird oft benutzt, um zu sagen, wir haben eigentlich nur die Community zur Verfügung gestellt und die Leute haben selber daraus gemacht, was es geworden ist.
Ja, ja, krass. Ja, vielleicht, um das Thema nochmal abzurunden, verschiedene internationale Behörden haben da ja zusammengearbeitet. Weißt du, wer da alles involviert war? Ist das ein europäisches Ding, ein weltweites Ding? Kannst du was dazu sagen?
Also viele aus Europa, auch natürlich dann über BKA und Europol geführt, aber es waren eben auch aus den United States dann eben das Department of Justice oder auch das FBI mit involviert. Australien war dabei, Australien ist auch immer sehr stark mit der Polizei, aber sonst in Europa war Spanien, Griechenland, Rumänien, Italien, Frankreich und eben Deutschland. Das sind so die, die dabei tätig geworden sind, weil natürlich auch Zugriffe über viele Länder passieren mussten. Man hat ja Festnahmen auch vollzogen, dabei ja auch zwei Deutsche, einer eben in Schleswig-Holstein und der andere war in Spanien, in Valencia, untergekommen, beziehungsweise hat er wahrscheinlich gelebt. Deswegen musste man natürlich auch über die Ländergrenzen hinweg gemeinsam ermitteln.
Okay. Und welche Strafen drohen den festgenommenen Leuten jetzt und drohen auch all den 10 Millionen Nutzern irgendwelche Strafen? Kann man da auch damit rechnen, dass da noch was passiert?
Also in erster Linie geht es jetzt natürlich erstmal um die Betreiber, die man versucht herauszufinden. Ich hatte ja eingangs gesagt, die Plattform war im ClearWeb zu finden und jetzt fragt man sich auch, wie konnte das so viele Jahre lang dort stehen. Letztendlich ist es so, dass sie natürlich Hosting, das hat man ja schon allein an den Domains gesehen, .to und .io, das sind nicht die typischen Domains, die liegen auf Ländern, Bahamas, British Islands, sonst was, also irgendwo in Overseas Territories, wo es nicht ganz so wichtig ist, wer hat die registriert, Offshore-Firmen, ein sehr, sehr komisches Konstrukt und dann hast du eben deinen Hoster dahinter, der wahrscheinlich auch in irgendeinem Cyberbunker in dieser Welt sitzt, sodass du das mal nicht eben so abschalten kannst, weil die Länder dann auch sagen, nee, wir packen da nichts an im DNS oder wie auch immer, das heißt, du kommst erstmal so gar nicht an diese Server so richtig dran, wenn du das vernünftig verschleierst. Deswegen konnte die Seite auch so lange laufen bleiben. Die Leute wurden dann ja jetzt entsprechend identifiziert. Wie genau, hat das BKA nicht verraten bis heute. Können mehrere Wege sein. Entweder haben sie sich als Administratoren mit eingeschlichen, vielleicht haben sie Schwachstellen genutzt, es wurden Leute beschattet oder es gab vielleicht auch ein Spitzel, wer weiß. Aber die Leute, die da jetzt eben zur Verurteilung stehen, wenn die wirklich aufgrund des Gesetzbuchs verhaftet oder verurteilt werden, dann sind es Freiheitsstrafen so zwischen 6 Monaten und 10 Jahren, schreibt jetzt selber das BKA. Das kommt natürlich immer auf die Schwere des Ganzen an, ist aber teilweise auch in meinen Augen eine relativ geringe Strafe, wenn ich jetzt nur für 6 Monate ins Gefängnis muss und hier mehrere Jahre lang Kriminalität gefördert habe. Das ist aber einfach unserem Gesetz geschuldet, dass es dafür noch keine härteren Strafen gibt.
Okay, also es kann natürlich dann auch sein, wenn Menschen aus anderen Ländern festgenommen worden sind, die sich dann in anderen Ländern verantworten müssen, dass die Strafen da für ähnliche Tätigkeiten auch unterschiedlich ausfallen, oder?
Definitiv, da muss man natürlich immer schauen, wer hatte welche Rolle gespielt, wo findet dann die Verhandlung statt. Der Erfolg an sich ist ja erstmal, die Plattform vom Netz zu nehmen und keinen weiteren Schaden stattfinden zu lassen. Und der Rest muss jetzt im Nachgang in aufwendigen Gerichtsverfahren geklärt werden.
Okay. Und wie reagiert, letzte Frage, wie reagiert jetzt die Cybercrime-Szene auf diese Zerschlagung? Gab es schon irgendwie von irgendwem Statement? Ich meine, die Betreiber sind ja festgenommen worden, aber hat sich irgendwie anders geäußert? Wie ist so die Reaktion?
Also ich habe noch kein Statement gesehen. Jetzt müssen wir natürlich auch dazu sagen, dass diese Plattform jetzt ja nicht so von den großen gängigen Gruppen genutzt wurde, die man sonst so unter Ransomware as a Service oder für schwere unternehmensweite Hackerangriffe verantwortlich macht. Das heißt, da sind ja viele auch kleinere kriminelle Organisationen unterwegs und die haben diese Plattform genutzt. Die haben, also einer der beiden, vielleicht sogar beide Plattformen genutzt. Die sind aber genauso im Darknet tätig. Die streuen ihre Dienste. Ja, für die ist natürlich jetzt ein Werbekanal, ein Forum, worüber ich an potenzielle Käufer kommen kann, weggebrochen. Aber auf der anderen Seite kriegen sie ihre Leistung trotzdem weiterhin vermarktet. Und das werden sie sicherlich auch auf anderen Kanälen tun. Formal ja die Kommunikation sowieso unter den Leuten oft dann in andere Welten abgebogen ist, auf Krypto-Messengern oder ähnliches. sodass dann natürlich ja da auch weiterhin Kontakte bestehen, die dann auch weiter genutzt werden. Und es ist sicherlich erstmal schwieriger, jetzt reinzukommen, aber es wird sich sicherlich auch dann wieder ein neuer Weg ergeben. Es wird neue Plattformen geben, vielleicht wird es auch Richtung Darknet verlagert. Es ist aber erstmal trotzdem ein großer Schlag dagegen. Und du hast eben noch die Frage gestellt, was haben vielleicht auch die Nutzer zu befürchten? Das ist immer sehr unklar. In der Vergangenheit hieß es eigentlich immer, naja, als Nutzer ist es ziemlich schwer, da jetzt etwas nachgewiesen zu bekommen und dann da wirklich noch mit verhaftet zu werden, wenn ich nicht dabei erwischt werde. Aber es gibt zum Beispiel auch Beispiele aus der Vergangenheit, bei der Krypto-Messenger hochgenommen wurden. Vielleicht hat jemand das von Sky ECC vor einigen Jahren mitbekommen. Und einer der größten oder eigentlich der europäisch größte Drogenfund im Hamburger Hafen mit 16 Tonnen Kokain, wo man mehrere Jahre lang verschlüsselte Nachrichten mitgelesen hat. Und jetzt auch die Täter, die dort in diesem Netzwerk aktiv waren, nach und nach vor Gericht stellen wird, weil es dort andere Zustimmung durch die Gerichte gegeben hat, dass jetzt auch diese Fälle nachwirkend aufgerollt werden dürfen. Das kann hier in dem Fall vielleicht auch so sein, aber jetzt ist natürlich fraglich, welche Daten sind wirklich auf diesen Plattformen? Weil wenn der Kauf außerhalb der Plattform zustande kommt, dann habe ich kein Beweismittel, dass wirklich diese beiden Menschen miteinander eine Transaktion durchgeführt haben. Und das ist natürlich jetzt etwas, da werden sich dann auch die Gerichte mit beschäftigen müssen. Da wird es sicherlich in den nächsten Monaten immer mehr Schlagzeilen zu geben. Aber man wird sich erstmal auf die dicken Fische konzentrieren.
Ja, okay, krass. Ja, danke für den Einblick. Wir hatten ja auch im Vorgespräch kurz noch mal gesprochen über diesen Drogenfund. Dazu müssen wir, glaube ich, auch nochmal eine eigene Folge machen. Das wird unser neues True-Crime-Format hier im IT-ist-alles-Podcast vielleicht. Und den Fall hier mit den beiden Foren verfolgen wir natürlich auch weiter, wenn es da nochmal verrückte Entwicklungen gibt oder vielleicht auch erste Urteile fällen. Dann können wir vielleicht nochmal ein kleines Update machen. Und bis hierhin erstmal vielen Dank. Cool, dass du wieder dabei gewesen bist, Marcel. Und Thema Stammgastgeschenk, wir kümmern uns.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass wir jetzt hier auch so brandaktuell mit der Folge waren.
Ja, freut mich auch. Alles klar, euch vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr mal wieder reinhört und bis dahin alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war das IT-ist-alles-Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar. Und die Musik wird produziert von Markus Nögel.